Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin. Und das Gute daran ist, man bekommt stets Einzelunterricht. Ein Zitat von Ingeborg Charlotte Meisel, besser bekannt unter ihrem Abkürzungsnamen Inge Meisel. Der großen Schauspielerin 1910 bis 2004 hat sie gelebt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Also ich finde deine Wahl sehr erstaunlich von Inge Meisel, weil A, ist sie schon sehr lange tot und B, interessiert mich schon, ja, weil ich auch die Filme und so, also ich interessiert mich schon, wieso hast du sie ausgewählt, außer dass das Zitat wirklich sehr schön ist, individuelle Erfahrung, also individuelle Lektionen, also die Erfahrung wirklich.
Erstens ist es natürlich kein Argument zu sagen, jemand ist schon lange tot, ne? Also
ich entschuldige mich,
schon ein bisschen länger tot. Aber ich finde, Inge Meisel ist ein super Beispiel für die vielen talentierten, tollen, aufrechten Frauen, über die so ein Bild, so ein Image rübergestülpt wurde. Mhm. Und das betrifft mich auch. Also als ich in den 80er und 90er Jahren heranwuchs, war Inge Meisel schon immer da und sie war schon immer alt.
Genau, und altbackene Tante, also so.
Ich kannte sie aus dem Fernsehen.
Ja. Durch
ihre, durch ihre Serie, die Unverbesserlichen, die einfach oft wiederholt wurde. Und was total zu ihrem Image beigetragen hat, also aus dieser Serie kommt so dieser, wie sagt man, Spitznamen Mutter der Nation. Also sie war so ein bisschen abonniert auf die ältlichen Familienmütter, die durchaus so ihre Alltagsprobleme hatten, aber in unserem patriarchalen System überhaupt nicht ernst genommen wurden. Und das tut Inge Meisel als Persönlichkeit und Charakterdarstellerin, als Theaterschauspielerin total unrecht. Und auch die Geschichte dieser Schauspielerin war mir so gar nicht bekannt und präsent. Denn Inge Meisel, 1910 in Berlin geboren, war Halbjüdin, wollte 1930 durchstarten als Schauspielerin, die sie war, und fiel erstmal 1933 unter das Auftrittsverbot der Nazis. Sie selber hat den Krieg überstanden in Danzig, wo sie sich durchgeschlagen hat als berufstätige Frau. Und ihr Vater aber, der Jude war, ein jüdischer Kaufmann, musste sich die ganze Zeit über der Nazi-Herrschaft von Keller zu Keller verstecken. Also er hat auch überlebt, aber natürlich allesamt hochtraumatisiert. Dann war der Zweite Weltkrieg zu Ende, Inge Meisel kam zurück und startete wirklich unmittelbar in den späten 40er Jahren durch als Charakterdarstellerin am Theater.
Wahnsinn! Also erstens mal die Frage, wie konnte sie in Deutschland bleiben nach der Ausrottung des europäischen Judentums? Und umso stärker muss ihr Wille und wirklich ihr Wille gewesen sein, eine Karriere zu machen in ihrer Sprache. Oder das Problem von uns allen Frauen, die ins Exil müssen aufgrund der Diktaturen und Autokratien und islamistischen Regimes, ist ja, dass wir dann alles verlieren. Also einen Bruch in unserer Biografie haben. Also nicht die Familie verlieren, aber dann auch einen totalen Bruch in unseren Biografien haben, in der Karriere und so. Wusste ich alles nicht, weil ich habe so ein altbackenes Bild gehabt von Inge Meisel. Das ist unglaublich, was du mir da
erzählst.
Aber
weißt du, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es gibt zwei Gründe. Wenn du dir die Biografie von Inge Meisel anguckst, was ich erst vor kurzem getan habe, ich gebe es zu, zieht sich ihr demokratisches und politisches Engagement einfach durch. Und zwar schon sehr früh, schon in Teenagerjahren, also in den 1920er Jahren, machte sie öffentlich, dass sie für die Abschaffung des Paragraphen 218 eintrat.
Ja, also für das Abteilungsrecht.
Genau, dann war sie sehr engagiert im Kontext der Jungsozialisten und auch später immer SPD-nah. Engagierte sie sich politisch und auch immer sehr, sehr klar. Das ging so weit, dass sie das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hat, was ihr da 1981 angetragen worden ist. Und übrigens gehörte sie auch, Ende der 70er gab es doch diese Sternklage von Ali Schwarzer und
Wir haben
neun Frauen.
Ja.
Nein, Die Klage gegen den Stern, den sogenannten Sexismusprozess, gegen den Stern, gegen das Magazin, immer nur nackte Frauen zeigt.
Also ja, genau, Helmut-Newton-Bilder, ja.
Mhm. Frauen, nicht nur Helmut Newton, sondern also das berühmte Sternbild, Porno, was damals dauernd gezeigt wurde, war eine nackte Frau von hinten auf dem Fahrrad, um irgendwie Gesundheit zu thematisieren. Und dagegen haben Frauen geklagt, da gehörte Ali Schwarzer dazu, da gehörte auch Inge Meisel dazu, Ende der 70er. Weiß niemand mehr. Und jetzt komme ich zu was. Mein Lieblingsbezirk in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg, hat bereits 2019 beschlossen, eine Straße nach Inge Meisel zu benennen.
Sehr schön.
Ja, die Pointe kommt noch.
Nein, aber also 2019, ich finde allein der Entscheid ist wirklich, wirklich großartig wichtig, hätte schon längst passieren sollen und wir brauchten überall in jeder Stadt eine große Straße.
Ja, aber okay, jetzt
wo ich es weiß. Ja.
2019 Beschluss, dann wurde auch geguckt, ja, welche Straße könnte man denn nach ihr benennen. Dann hat man tatsächlich so einen kleinen Pfad, so einen Trampelpfad in Friedrichshain gefunden, der noch keinen Namen hatte. Der wurde aber bis heute, 2024, nicht benannt nach Inge Meisel. Währenddessen, wir erinnern uns übrigens, ne, Friedrichshain-Kreuzberg hat diesen Beschluss, wir benennen Straßen und Plätze so lange nach Frauen, bis es gleich ist, ne, Männer-Frauen-Namen. Am Arsch die Räuber, sage ich da immer gerne, stimmt überhaupt nicht. Also 2019 Beschluss, wir wollen eine Inge-Meisel-Straße, haben wir bis heute nicht. 2020 der Beschluss, wir möchten einen Rio-Reiser-Platz. Mein Rio Reiser sei ihm gegönnt, aber wir haben den Beschluss in Friedrichshain-Kreuzberg, keine Straßen mehr nach Männern zu benennen. Seitdem werden dauernd Straßen und Plätze nach Männern benannt. Grüße an die Grünen und
jetzt
unsere Bürgermeisterin Clara Herrmann.
Jetzt
verdammte Axt!
Ja, aber jetzt komme ich gerade mit meiner Theorie. Das passt so gut zu der Diskrepanz zwischen dem guten Sagen und wenn es gesagt ist, genau das Gegenteil zu tun. Das finde ich echt ein postdemokratisches Phänomen, dass die linken Grünen, also alle wahnsinnig, also so die moralisch Erhobenen und Erhabenen, alle großmaulig irgendwelche guten, Anführungszeichen, Sachen verkündigen und genau das Gegenteil tun. Ja. Also gut, das Gegenteil von gut gemeint ist meistens schlecht. Oder?
Und das fällt
mir auf. Es fällt mir auf, dass Studentinnen, junge Freundinnen irgendwelche Parolen entgegenhalten. Ja, aber die machen doch das und das. Ja, aber das. Und dann sage ich, nee, stopp. Die machen nicht das. Sie sagen es nur, dass sie machen, um genau das Gegenteil zu tun, nämlich Frauenvergewaltigungen nicht benennen, Frauen unterdrücken, alle Frauenräume abschaffen, Frauen als Begriffe abschaffen und so. Und ich kriege immer ganz schöne, große Kulleraugen, die mich dann anschauen und sagen, das stimmt doch nicht. Und dann sage ich, okay, wir setzen uns jetzt hin und gucken in der Wirklichkeit, in der Erfahrung, wie Inge Meisel sagt, was Sache ist. Und das Erschrecken darüber ist massiv. Mhm. Wenn, also weißt du, ich habe da jetzt in den letzten Tagen hatte ich die Familie in München und damit alle Freundinnen und Freunde meiner extrem genialen Kinder, wunderschön, wieder Riesentafeln. Und die sind ja immer bei mir gewesen, schon als Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, um mit mir zu diskutieren, weil das immer spannend ist. Es war echt ein Glück. Es ist auch ein Glück für mich, weil ich so die Stimmung von ganz feinen Menschen mitkriege, die mir eben Entsetzliches sagen, also rein politisch Entsetzliches. Mhm. Oder aber da ich eine Demokratin bin und in keinen Freund-Feind-Schemata leben will. Und genau diese Auseinandersetzung, und da ist es mir eben aufgefallen, was wir jetzt gesagt haben. Die Grünen, also sehr oft ist das diejenigen, die woken, die gut, die klug Menschen, die möchten die Welt verbessern, also wie in der Sowjetunion, wie im Kommunismus, oder? Haben geniale Parolen, nur und dann das Gegenteil zu tun. Und das zeigt sich mit den Frauenplätzen.
Und ich kann dir das jetzt noch einmal, ich kann noch einen draufsetzen. Also Frau Reiser 2020 beschlossen, 2022 umgesetzt.
Wahnsinn.
Und zwar ein ganz zentraler Platz in Kreuzberg, der Heinrichplatz, also richtig, richtig Zentrum.
Richtig fett.
Knapp neben dem Marianenplatz, wo die 1. Mai-Demos jeweils sind, wurde umbenannt. Ein Platz mit ganz vielen Anwohnerinnen und Anwohnern, die das nicht alle gut fanden, weil sich natürlich für die ganz viel ändert. Ne? Also wenn du eine Firma hast, ändert sich natürlich alles. Bei Inge Meisel, also Trampelpfad, bis heute nicht umbesetzt, da gibt es irgendwie 2, 3 Firmen, denen wurde signalisiert vom Bezirk, darüber hat der RBB berichtet, das denke ich mir jetzt nicht aus, ich kann es nachher auch verlinken. Ihr müsst übrigens eure Anschrift nicht ändern. Also ich weiß gar nicht, was die Anschrift ist, wahrscheinlich Trampelpfad 3 in Friedrichshain.
Es wird
ne?
Aber das
ist unglaublich. Und es ehrlich, es beleidigt mich inzwischen. Es beleidigt mich wirklich.
Ja, ja, es macht einem schon wahnsinnig hässig. Also, aber da möchte ich gerade ein bisschen etwas Positives reinbringen, damit, weil ich habe ja gedacht, du bringst definitiv ein Zitat von Maggie Smith, das ist nicht positiv, sie ist leider verstorben, die große Schauspielerin, aber sie hat so viele Bonmots kreiert, dass ich hier gerne eines bringen würde, nämlich folgendes. Women like us fall into 2 categories, dragons and fools. You must make sure they think of you as a dragon. Also Frauen wie Isabel Rohner und Regula Stempfli fallen in 2 Kategorien. Die Drachen und die leicht naiven Doofen. Und wenn du wirklich was erreichen willst im Leben, dann musst du natürlich von dir immer als Drache denken. Sehr schön.
Musst gucken, dass die anderen denken, du bist ein Drache.
Ja, genau.
Woran
genau.
Ich noch arbeiten muss. Also das ist etwas, womit ich mich noch schwer.
Ah, du kannst dir gut ein Vorbild von das kannst dir gut ein Vorbild von mir nehmen, an mir nehmen.
Ja. Das tue ich sowieso. Das tue ich sowieso. Ja, aber weißt du, Maggie Smith ist ja auch, eigentlich ist das dieselbe Kategorie. Also auch Maggie Smith, wo jetzt garantiert ganz viele und zu Recht Nachrufe veröffentlicht werden und wahrscheinlich viele Bebilderungen mit ihr als Hexenhut. Ne?
Yes, wegen also sie ist wegen großartig gewesen.
McGonagall ist meine Lieblingsfigur. Ja, aber auch Maggie Smith, ich meine, das ist ein Megastar, zweifache Oscar-Preisträgerin. Und liebe jüngere Hörerinnen und Hörer, es gibt ein Leben vor dem Jahr 2000. Also Maggie Smith hat 1970 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Für ihre Rolle als in die besten Jahre der Miss Jean Brodie. Und 1979 wurde sie beste Nebendarstellerin in das verrückte California Hotel. Jetzt kann ich auch meine Schrift wieder lesen. Wie du siehst, habe ich mich vorbereitet heute.
Ah, sehr gut. Doch, auch mit Maggie Smith. Also sie, 1934 geboren, 2024 gestorben. Also ich glaube, sie wurde noch gerade 90 dieses Jahr.
Ja, ja. Und sie war eine hammermäßige Desdemona in den 60er Jahren.
Ah,
ne?
Ja.
Also das auch einfach eine der großen Miminnen und Charakterdarstellerin, die ja auch die Darstellung von Frauen absolut erweitert hat.
Sehr großartig. Ich möchte noch etwas zum Drachen sagen, der ich bin, also dass ich als Drache von anderen wahrgenommen werde. Was selbstverständlich ist. Ich habe eine grandiose Buchpräsentation und Buchvernissage einer Anthologie, Alle Weisheit dieser Welt in einem kleinen, sehr schönen Verlag aus der Schweiz, Edition De Caro, also habe ich einen Artikel geschrieben. Es ging in diesem Buch wirklich um 10 Fragen an 10 kluge Menschen. Welche Weisheiten sind schon gedacht und wie könnten wir sie in der Gegenwart viel stärker wahrnehmen? Und ich habe natürlich mit Hannah Arendt, wie retten wir die Demokratie vor den übermächtigen Algorithmen. Also wirklich ein extrem guter Aufsatz. Ich war sehr glücklich darüber. Und dann hatten wir die Buchvernissage im Cabaret Voltaire, diesem legendären Platz von 1915 in Zürich und ein Podiumsgespräch. Und in diesem Podium, es war ein sehr kluges Podium, war absolut okay. Es gab einfach einen Moment, wo wieder alle aufgeschrien oder innerlich gezuckt haben und gedacht haben, muss die La Stempfli jetzt so ein Drache sein? Ja. Und es ging darum, dass eben, ich habe so einen Satz begonnen, ich bin so glücklich, in den besten aller Systeme zu leben, und damit meinte ich nicht die Schweiz, sondern den Westen und die Demokratie, explizit. Ich bin so glücklich, selbst ich, die noch im Gender-Apartheid-System geboren wurde, worauf mich der anwesende Ex-Uralt-Bundesrat mich ganz böse angeguckt hat und gesagt, was hast du jetzt gerade gesagt? Und dann habe ich gesagt, ja, Gender Apartheid System. Die Schweiz hatte ja bis 1971 kein Frauenstimm- und Wahlrecht, was keine Nebensache ist für die Menschen und Grundrechte und der Demokratie. Und schon da kam das Drachenbild hervor. Ich habe gemerkt, wie eben alle innerlich ausgezuckt sind und so, und ich konnte es dann nicht explizieren. Dann kam eine Meldung aus dem Publikum zur Frage, sie sei ja, es gab auch eine junge Frau auf dem Podium, sie seien gleich alt und so, wie sie das sehe. Und dann können doch die älteren Herrschaften, also die alten Herrschaften hier auf dem Podium auch dazu Auskunft geben. Worauf
der
Drache... Wie viel
älter ist der Bundesrat, der Altbundesrat?
Der ist mindestens
20,
eine Generation.
25?
25
30?
Jahre, glaube ich, ja. Ja, also 25 Jahre. Ja. Also er ist wirklich eine total andere Generation als ich.
Ein linker und Bundesrat.
Ich
weiß, wer mit dir auf dem Podium saß.
Ja, und ich hab gewagt, das zu sagen. Also es hat mich echt geärgert. Ich habe gesagt, Entschuldigung, mit Verlaub. Ich weiß, kennst du eine Frau und kennst du eine ältere Frau, da kennst du sie alle. Es gibt große generationelle Unterschiede zwischen den anwesenden Herren und den anwesenden Damen hier auf dem Publikum. Und dann kam natürlich mein Liebster und hat wieder gesagt, also das war super, super toll und es war wirklich gut. Aber also das kannst du einfach nicht machen, oder? Und es ist immer so. Ich mache dann Dinge, die selbstverständlich sind. Ich habe es auch sehr präzise ausgedrückt mit einer. Und ich rede ja über Demokratie und Frauenrechte. Und wenn Frauen dies tun, wenn ich ein Mann gewesen wäre und das genauso gesagt hätte, hätten alle gelacht
und
applaudiert.
Ja.
Es wäre aber auch niemandem in den Sinn gekommen, eine jüngere Frau mit einem uralten Herrn zu vergleichen. Verstehst? Obwohl beide über 50 sind. Also,
ja,
das fand ich.
Der Unterschied ist ja riesig zwischen euch. Also nicht nur altersmäßig, sondern auch ausstrahlungsmäßig,
ja, total.
Energiemäßig.
Ja, völlig, völlig. Egal. Aber ich fand das schmerzhaft, weil ich einfach realisiert habe, ich kann noch eine andere Geschichte aus dem deutschsprachigen Raum erzählen. Es gibt eine große, wichtige Wissenschaftsinstitution. Hat 20 Experten, Expertinnen gesucht auf bestimmten Gebieten. Ich habe ein Curriculum Vitae, das 1:1 dazu passt. Dazu kann ich noch 5 Sprachen, oder? Also das ist so das Plus. Also wenn du das Anforderungsprofil und mein CV daneben siehst, weißt du, they have to take me. Die müssen mich unbedingt. Also es gibt auch, die Altersgrenze spielt da gar keine Rolle, sondern eben die Erfahrung, Berufserfahrung. Ich habe mich, wie Frau das so tut, es geht ja um Netzwerke, gerade im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland, der Schweiz, vor allem eine Beziehungsschweiz. Ich habe mich so erkundigt im Umfeld, hey, die Stelle wurde für mich ausgeschrieben, oder?
Ja.
Die Rückmeldung kam. Na klar, Regula. Du wirst aber absolut keine Chance haben. Der XY ist auf diesem Posten, der XYYZ ist auf diesem Posten und der TSUV ist auf diesem Posten. Die können dich nicht ausstehen. Und ich so, ich kenne die Typen gar nicht. Ich kenne sie echt nicht. Habe ich ein bisschen recherchiert, die haben irgendwas Halbbatziges studiert und habe aber realisiert, dass genau das, dass die irgendwie, weißt du, das ist unterirdisch und das geht nur mich als Frau an. Und nur mich als Drachen. Ja,
vielen,
und mich als Drachen. Also es geht um öffentliche Intellektuelle. Es geht um Frauen, die eigentlich brillant sind, die aber wirklich im deutschsprachigen Raum richtig gemobbt werden. Das wollte ich einfach noch schnell sagen.
Ja, aber ich finde es gut. Danke fürs Teilen dieser Beispiele. Es zeigt einfach, wie verbreitet und unreflektiert Frauenhass ist oder tiefgehende Aversion gegen Frauen, die dazu führt, dass Frauen nicht gleich behandelt werden wie Männer, ob auf einem Podium oder bei Stellenvergaben. Und das ist schon, es ist bitter. Es ist
ja, also wir lassen uns jetzt nicht, nicht einschüchtern. Darf ich da gerade, ich muss das jetzt gerade anbringen als Positives und dann, dann unbedingt Rohnerin, was du gebracht hast. Es gibt dafür, also diese Mechanismen, die ich jetzt auch beschrieben habe, eine neue KI gegen den Hass. Und zwar Franziska Brandmann hat ein neues Start-up gegründet, das wirklich sehr klug offensichtlich funktioniert für Frauen und diese Hasskampagnen. Mit zwei Freunden hat sie das Startup gegründet, das die Strafverfolgung digitale Hetze online viel schneller geht und mit einem Klick. Und das ist großartig. Weißt du, dass du das, was ich immer sage auf dem Internet, wir müssen auch zivil verfolgen können, was das Internet ist kein rechtsfreier Raum, oder? Ja. Aber es ist viel schwerer, die Menschen zu verklagen, die dich aufs Massivste beleidigen, verleumden. Und ich finde das eine sehr positive Meldung und
freue mich
darauf. Das
gucken wir uns an, dazu ein paar Gedanken. Also es ist natürlich eine große Unterstützung, wenn Beleidigungen, Verleumdungen, die tatsächlich strafbar sind, insbesondere von Frauen schneller zur Anzeige gebracht werden können. Ne?
Ja.
Aber mir ist es schon wichtig, weil das in der letzten Zeit kommt das ja dauernd. Also Hass, ich habe jetzt auch Frauenhass gesprochen. Ich erkläre gleich noch, was ich darunter fasse und wie ich das denke. Aber dieses Hass und Hetze ist ja momentan feststehender Begriff geworden. Und natürlich, ich möchte auch, dass Menschen freundlich und höflich und sachlich miteinander umgehen. Rechtlich ist Hass nicht strafbar?
Nein, Verleumdung.
Sondern,
also Verleumdung ist strafbar. Es ist auch Beleidigung, genau, ist strafbar.
Beleidigung ist strafbar.
Genau, Verleumdung, Beleidigung. Und das sind genau die Dinge, die ich als Frau am meisten kriege, weißt du? Und Androhung eines Straftats.
Aber nochmal, um's deutlich zu machen, was hier auch die Unterschiede sind. Das, was dir passiert ist auf dem Podium in Zürich, was ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es absolut, das passiert alltäglich, dass Frauen strenger beurteilt werden, kritischer beurteilt werden, abgewertet werden, dass ihre Meinung nicht so viel zählt. Das meine ich mit strukturiertem Frauenhass, Misogynie. Das ist tatsächlich nicht strafbar, obwohl es massive Auswirkungen hat und einige dieser Auswirkungen wiederum strafbar sein können, wenn sie nämlich in Deutschland gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Gleichstellungsgesetz heißt das, AGG, verstoßen nachweislich, ne? Und Frauen dann eben viel weniger verdienen, ne? Nachweislich, oder gewisse Posten nicht bekommen, falls man das irgendwie nachweisen kann, Fragezeichen, obwohl sie besser qualifiziert sind, besser geeignet sind.
Genau, sexistische Enteignung, das ist ja mein Riesenthema mit der Kapitalenteignung.
Aber weißt du, ich nehme das einfach momentan wahr, dass sehr stark, und da sind auch wieder unsere ehemaligen Freundinnen und Freunde, nenne ich sie jetzt mal, ganz weit vorne mit ihren ganzen Meldestellen, die dazu aufrufen, Dinge zu melden. Berlin hat auch so eine Meldestelle, ne?
Ah, das ist
Dinge
was anderes,
zu
ja.
melden,
ja.
die unter der Strafbarkeitsgrenze sind. Na, explizit.
Mhm. Nein, das ist eine Verleumdung.
Und das verblödet uns als Gesellschaft.
Ja, absolut.
Weil wir müssen Gegenmeinung, auch krasse Gegenmeinung, aushalten können, wenn sie unter die Grenze der Strafbarkeit fallen. Und nochmal, ich möchte, dass Menschen höflich miteinander sind, sachlich miteinander sind, freundlich miteinander sind. Aber diese Vermischung, also das treibt mich gerade echt um. Du hast absolut Meinungsfreiheit.
Ja, du hast absolut recht. Ich habe als erstes, als ich die Schlagzeile gesehen habe, KI gegen Hass, habe ich mir gedacht, oh, das ist wieder so ein klassisches Meinungsfreiheitseinschränkungsmedium wie die Antonio Amadeo Stiftung oder die Grüne Heinrich Böll Stiftung, die alle Frauen und mit Vorliebe Frauen verfolgt, die irgendein falsches Pronomen benutzen. Ist es aber nicht. Es ist tatsächlich wie ein anwaltschaftliches Tool, wo du die private Beleidigung, weißt du, die sich gegen deine Person richtet und verleumdet, wo du die einfach ahnden kannst. Also das ist für mich ist das ein extrem wichtiges Instrument, um einfach diese Verleumder im Netz, die Journalisten sind, wirklich vor den Richter zu bringen. Weißt du, wenn sie verleumden, dass ich eine Dissertation habe oder dass ich 100 wissenschaftliche Artikel oder mehr verfasst habe oder 12 Monographien und so weiter und so fort, oder? Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass man das juristisch viel einfacher im Online-Betrieb auch vor Gericht bringen kann, als es jetzt, wie es mühsam ist, das zu zeigen, dass dieser Typ mich zerstören will. Also meinen Beruf zerstören will und meinen Rufmord begeht. Und das erlebe ich natürlich. Ich rede nicht von Hass.
Weißt du, also ich kann dich gut verstehen und es mag durchaus in Fällen wichtig sein. Ne? Das will ich gar nicht abwerten. Und trotzdem ist es nicht schön. Also wo führt es uns hin als Gesellschaft?
Jetzt weiß ich, was du meinst. Du hast das Gefühl, dass das die Fragmentierung und die Spaltung in der Gesellschaft vorantreibt. Eventuell, vielleicht, wenn es zu einer Anzeigeflut kommt.
Menschen, ja, also das will ich jetzt dezidiert nicht auf dich und deine Fälle. Die kenne ich und ich finde sie zum Teil wirklich dramatisch münzen, sondern insgesamt. Weißt du, ich bleibe bei dem Beispiel Meldestellen, wenn dazu aufgerufen wird.
Nein, Meldestellen sind aber was anderes. Sorry, Isabel.
Ich verstehe das, aber die würde ich sofort abschaffen.
Das geht nicht. Meldestellen sind Petzestellen. Oder? Also die ich genannt habe, also die Amadeo-Stiftung, die müsste nicht mehr unterstützt werden, öffentlich-rechtlich. Überhaupt, also öffentliche Institutionen, die dazu aufrufen, die Menschen gegeneinander anzuzeigen, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht.
Aber hier reden wir von einem privaten Unternehmen, einer Start-up, die eines Start-ups das zumindest denke ich jetzt auf dem gegenwärtigen Entwicklungsstand, ein sehr kluges Unternehmen ist. Und das ich sicher auch benutzen werde.
Ich bin noch skeptisch, aber ich werde es mir angucken, versprochen. Ja. Ich wollte dir gerade noch sagen zum Thema Alter, beziehungsweise ab wann werden Frauen als alt eingeordnet. Just heute, also Angela Merkel wurde ja 70 Jahre und hat groß gefeiert diese Woche in Berlin.
Ja, ich frage mich,
und
was sie gefeiert hat. Also
ihren
Leben.
Geburtstag, und das ist völlig legitim.
Das ist okay. Das ist legitim, absolut.
Also ihr Leben. Und die Süddeutsche hat heute einen unglaublich lustigen Titel gewählt für den Bericht über ihre Geburtstagsfeier. Besuch der alten Dame.
Na.
Wo man so denkt, unfassbar. Also erstens, natürlich bitte niemals jemand über Friedrich Merz, der knapp, wie jünger ist er, anderthalb Jahre, jünger ist als alter Herr. Ne?
Nein, sprechen. Der ist schon 70, glaube ich.
Nein, er ist 68.
Ah, okay, Entschuldigung.
Ja. Aber er sieht viel älter aus. Wir können uns darauf verständigen. Niemand würde über einen Mann so schreiben, niemand. Und zweitens muss ich mal denken, Leute, könnt ihr mal Dürrenmatt lesen? Könnt ihr denn das mal lesen? Das ist nämlich ein sehr, sehr gutes Stück.
Ja.
Und wer Angela Merkel mit Claire Zachassian, heißt sie, ne? Zachassian vergleicht dann wen mit dem männlichen Opfer ihres Rachefeldzuges? Also, wo ich denke, ey, nur weil auch die lesen nur Überschriften von Stücken. Ah, der Besuch der alten Dame muss irgendwie was Putziges sein, die bringt bestimmt Kuchen mit.
Ah, genau.
Nein, lest doch die Bücher, bevor
ja,
ihr sie...
Und kennst du eben eine Frau, dann kennst du alle. Wer wurde jetzt verglichen? Genau, das hat die Heike Specht auf Twitter auch so aufgeregt. Also irgendwie die Sarah Wagenknecht, die wird jetzt mit Taylor Swift oder irgendwie Frauen verglichen. Und dann hat sie eben geschrieben dazu, kennst du eine, kennst du alle, oder? Also die deutschen Medien. Und es ist wirklich ein so enges Fenster der Journalisten, die Frauen eben immer so etikettieren, eben als der Besuch der alten Dame, weil es ihnen einfach nicht in den Sinn kommt, Frauen nicht als Kategorie, sondern als Individuen anzuschauen. Das ist schon krass.
Da wäre ich bei meinem nächsten Punkt, was Positives, aber auch ich mitgebracht, und zwar ein Filmtipp. Kennerinnen und Kenner von dem Podcast, den wissen immer, Filmtipps haben ein gewisses Sprengpotenzial in unseren Gesprächen. Aber hey, ich war letzte Woche im Film Die Fotografin mit Kate Winslet, einer grandiosen Kate Winslet in der Rolle der Kriegsfotografin Lee Miller. In einer der allerersten Podcast-Folgen, irgendwann im Jahr 2020, haben wir schon mal über Lee Miller gesprochen. Erinnerst du dich?
Absolut. Ich musste auch das Foto sofort löschen. Ja, also, ja. Und wie? Ich bin ein großer Lee Miller-Fan.
Hast du den Film schon
Poster,
gesehen?
Ich habe auch Poster gekauft von ihr in meiner Gymnasialzeit. Das gab es nämlich als die 80er-Jahre-Feministinnen, die sehr großen Frauen wieder entdeckt haben. Also nein, ich möchte gerade, als wenn du sagst, du
Wunderbar.
Erzählst von einem Film,
Wunderbar.
Nein, du sagst, du erzählst von einem Film, dann zittere ich innerlich schon erstens mal genau aufgrund unserer Geschichte zwischen Dronerin und La Stempfli, die sich punkto Film nie einig sind, erstens.
Aber es
und
waren
zweitens,
einige der besten Auseinandersetzungen, die
ja,
wir
also
hatten.
Und zweitens, ich werde immer überfallen von der Dronerin, dass sie einen Film schon gesehen hat, den ich auch noch sehen will. Und dann höre ich die Schwärmerei und so, dann gehe ich voller Enthusiasmus und feministischem Kraft in diesen Film. Und bin absolut entsetzt, wie kann meine Podcast-Partnerin, Podcastin, wie kann die auf solchen Schluss? Ich bin gespannt. Erzähl, wieso sollen wir diesen Film
gucken? Ich glaube
gucken?
Aber, das liegt daran, dass deine Erwartungshaltung an Filme über Frauen einfach viel, 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 viel höher sind, als das irgendein Film, als irgendein Film das einlösen kann. Und das ist jetzt gar nicht...
Ja.
Also ich finde, das spricht durchaus für dich. Ne? Nein, ich finde, das war ein starker Film von der langjährigen Kamerafrau und mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilmerin Ellen Kuras directed, also Regie geführt. Und ich finde, das sieht man diesem Film total an, dass das eine ehemalige und langjährige Kamerafrau gedreht hat inszeniert hat. Kate Winslet ist irre gut, wahnsinnig gut. Der Film lebt von ihrem Gesicht, er lebt von ihrem Körper. Und ich gucke mir diesen Film an und denke, wie ungewöhnlich es immer noch ist, im Jahr 2024 eine zugegeben sehr, sehr attraktive Frau, aber eine durchaus normal gealterte Frau, Ende 40, zu sehen mit einem zugegeben sehr, sehr schönen Körper, aber einem normalen Körper, ne, einem normalen Frauenkörper. Also wer war Lee Miller? Einfach noch mal ganz kurz. Kriegsfotografin im Zweiten Weltkrieg in Frankreich und in Deutschland. Und sie hat unter anderem auch die Befreiung des KZ Dachau fotografiert. Genau darum geht es in dem Film. Also es ist eben kein Biopic einmal durch ihr Leben, es geht um diese Phase ihres Lebens, also 30er Jahre bis Ende des Zweiten Weltkriegs, was sie da erlebt. Und es wird sehr gut herausgearbeitet, dass das Erleben dieser Kriegsfotografin elementar geprägt davon ist, dass sie eine Frau ist. Also sie hat sie muss immer an mehreren Fronten kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal an der Front gegen die Bomben, ne, wo sie auch einfach mittendrin ist.
Ja, die ist also mit den Alliierten, hat sie die Nazis besiegt als Kriegsfotografin. Sie ist mitgegangen, oder?
Sie ist mitgegangen noch nicht eine große Leuchtaufdrücke mit Press für die Pressevertreter, sondern sie war im im Bomben- und Kanonenhagel. Dann hat sie immer die Front der Vorurteile, also auch der medialen Vorurteile gegen sich. Sie hatte das große Glück von ihrer, sie hat für die Vogue gearbeitet. Vogue auch so etwas. Vogue ist die Inge Meisel und Maggie Smith der Magazine. Ne? Also durchaus ein politisches Magazin, was aber gerne vergessen wird. Also die Vogue hatte eine durchaus präsente Kriegsberichterstattung. Und die Chefin der damaligen Vogue in Britain hat Lee Miller unterstützt und unterstützt, dass sie nach Frankreich und nach Deutschland an die Front gegangen ist. Mhm. Und Lee Miller hatte immer natürlich auch die Vorurteile der Männer.
Ja.
Ob das jetzt Soldaten waren oder auch in der Bevölkerung. Sexuelle Übergriffe spielten eine immens große Rolle. Und sie hat das auch thematisiert mit ihren Bildern. Und das ist sehr, sehr stark. Es ist ein ganz dichter Film. Und ich empfehle den tatsächlich sehr.
Was
auf
mich
Englisch
geärgert,
übrigens, noch ein Satz. Auf Englisch natürlich heißt der Film wie, wollen wir einmal raten? Also auf Deutsch heißt er Die Fotografin.
Ja.
Im englischen Original heißt er Lee. Wo ich so denke, echt.
Wie der Vorname?
Ja, ja.
Nicht Lee Miller? Ach, I absolutely hate him. War ja sehr skeptisch. Weißt du, ich finde alle diese Filme, Hannah Arendt war ja auch nur ein Ausschnitt, und da hieß sie wenigstens Hannah Arendt und nicht Hannah. Oder wir hatten Golda, wir hatten für Golda Meir, wir hatten die finnische große Tove und so weiter und so fort. Also eben immer die Vorname. Namen müssen wir hier nochmal festhalten für all die Männer, die jetzt zugeschaltet haben und davon noch nie gehört haben, dass Frauen immer nur mit Vornamen verniedlicht werden, während Männer dann ganz große Namen kriegen. Also, Die Fotografin finde ich einen sehr guten Titel, weil es nicht einfach nur Lee Miller ins Zentrum stellt, weil es eine Interpretation von Lee Miller ist. Und ich wehre mich eben oft, also oft sind Isabel Rohner und Regula Stempfli nicht gleicher Meinung bei den Filmen, weil ich natürlich daran denke, wenn mein Leben in 50 Jahren verfilmt wird und quasi in einen postkolonialen, postdemokratischen Diskurs kommt und ein Film über eine andere Frau immer auch den Blick der Filmemacherin beinhaltet, den ich überhaupt nicht ausstehen kann bei sehr vielen Frauen, die ich extrem gut kenne, wie eben Golda Meir oder Hannah Arendt. Deshalb gefallen mir die vier Filme auch. Nur bedingt, weil ich bin dann auch großzügig und denke, ja, es gibt glücklicherweise mal diese Filme über Frauen. Und bei Die Fotografin war ich wahnsinnig sauer im ersten Blick. Und jetzt wirst du sicher ganz laut Aua schreien. Aber ich war wahnsinnig sauer, weil Lee Miller war eine der unglaublich schönsten Frauen der Welt. Das war auch ein wahnsinniges Thema ihres Lebens. Das war eine unfassbar aufregende Person, erotisch, sexuell, begehrend, wahnsinnig durchbrechend. Die hat Affären, die hat ein absolutes Vaterproblem gehabt, hat als junge Frau Affären mit uralten Männern gehabt, beispielsweise Man Ray, von dem sie übrigens fotografieren gelernt hat. Also das ist eine Frau, eine junge Frau, die über ihren Körper sich in der Männergesellschaft absolut bewährt hat und sich dort den Platz erobert, um dann genau das, quasi aus der Körper nicht die einzige Rolle des Eintrittstickets in diese fucking Patriarchy, in diese schreckliche patriarchale Gesellschaft galt, sich dann den eigenen Blick, die Kamera, also auch als eigene Berufswahl und als eigenes Instrument genommen hat. Und da war ich etwas sauer, weil da finde ich Kate Winslet zu wenig ambivalent und zu wenig stark.
Da sage ich jetzt tatsächlich,
ich schaue den Film.
Und du solltest den Film schauen, denn genau das wird thematisiert. Ich finde es aber gut, dass er Die Fotografin heißt, weil er das Handeln als aktive Fotomachende, und von Lee Miller kommt ja auch dieses Zitat, ich mache lieber ein Foto, als dass ich eines bin. Ne?
Ja, ja.
Aber das ist die Vorgeschichte der 30er Jahre, wo man, also Lee Miller war in ihren späten Teens, Anfang 20er, ein bekanntes Fotomodell. Und der Film setzt ein, wo sie das nicht mehr ist, ne? Aber gut, wo super vernetzt ist in der Kunstszene und ihren Platz als Fotografin gerade sucht, ne? Also sie fängt dann sehr schnell an, Fotos zu machen. Und genau das ist das Thema. Und weißt du, das Spannende?
Sie hat aber schon vorher Fotos gemacht. Eben, ja, das ist sowas. Aber weißt du, weil ich sag nur, du sagst, ich sei streng mit den Filmen
Wahnsinnig
über Frauen.
Streng, ja.
Und das stimmt eben nur bedingt, weil ich so keinen Bock habe. Weißt du, ich habe keinen Bock auf die Verkitschung von Frauen. Ich habe keinen Bock, wenn große Frauen der Gegenwart angepasst werden und verkitscht. Sage ich jetzt nicht, dass das stattfindet. Aber verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe und den das, Punkt nur.
Dann lieber keine Frauen. Also echt ganz ehrlich.
Aber was ist die Folge davon? Also ich finde erstens.
Aber das ist ehrlicher.
Ja, also ich möchte gerne 100.000 Filme. Ich möchte auch in 5 Jahren noch einen Lee Miller Film. Ja, in 10 Jahren noch einen Lee Miller Film. Und aber deine Erwartungshaltung. Oh, aber Lee Miller war doch viel mehr als Fotografin. Erstens löst der Film das ein, aber zweitens stellen wir uns vor, dieser Film von Lee Miller würde genau dieses, sie war Fotomodell, sie war wunderschön. Und
ja, nee, also das finde ich jetzt nicht fair. Das finde ich nicht
das
fair,
dass
was ich gesagt
habe,
dass du das so bringst. Nein, das finde ich nicht fair. Ich weiß, dass du
theoretisch
sagst.
Aber nimm das weg von deiner Kritik.
Ja.
Nimm das weg von deiner Sicht. Mir geht es nicht darum, dich persönlich zu kritisieren in diesem Punkt. Nur die Erwartungshaltung stellt uns immer ein Bein. Weißt du? Und von daher, ich würde sagen, geh ins Kino.
Ja, das mache ich definitiv. Das mache ich definitiv. Ich bin aber
das alle.
Mache ich, ja, absolut.
Und sorg dafür, dass es mehr Filme geht. Die Folge kann doch nicht sein, dass es keine Filme geht über Frauen. Weißt du? Sondern ich will Filme über Frauen. Und ich möchte gerne einen Film, der heißt Johann Wolfgang. Ich halte immer noch die, ich will diesen Film nicht.
Nein, bitte nicht. Da brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Filme über Benito
Mendel. Wenn ich mir das vorstelle, denke ich ja immer an Reich Ranitzky.
Aha.
Wenn man einen Film über ihn machen würde, Mörsel.
Mörsel. Das ist so böse.
Das ist so böse.
Wenn wir über das Thema reden, muss ich unbedingt verlinken, die SRF, also von der SRG, öffentlich-rechtliche Schweizerischer Rundfunk, die Richtlinien, die Diversitätsrichtlinien für die 46 Millionen Franken Filmförderung pro Jahr. Die werde ich einfach nur verlinken und werde das den Hörern und Hörerinnen zum Fraße vorwerfen und auch der Isabel Rohner, weil diese Liste, da gibt es so viel zu diskutieren, dass ich das wirklich einfach in die Welt werfe. Es gibt eine Diversitätscheckliste.
Also Schweizer Fernsehen hat ein Budget, die sind organisiert wie in Deutschland.
Nein, nicht das Schweizer Film, genau. Es gibt einfach eine Filmförderung. Ich glaube nicht, dass das nur vom Schweizer Fernsehen ist. Und das beträgt 46 Millionen Franken. Und da gibt es immer Richtlinien, was gefördert wird. Oder du förderst ja keine Nazi-Filme. Oder? Also solltest nicht. Oder? Also patriarchale Macho-Filme war bis vor kurzem wurden gefördert mit Milliarden, oder? Aber jetzt, also es gibt so seit 2 Jahren, gibt es eben sogenannte neue Diversitätsrichtlinien. Aber ich möchte wirklich noch nicht darüber diskutieren, bevor nicht Isabel Rohner diese auch gesehen hat und unsere Hörer und Hörerinnen diese auch gesehen hat, weil es etwas zeigt, was genau zu meiner Kritik dieser Filme über großartige Frauen bringt, wo ich einfach tatsächlich ganz krass bin und sage, also lieber kein Film als ein verkitschter Pornofilm über eine der ganz großen Frauen, oder? Also ich gebe dir das Beispiel Simone de Beauvoirs 100. Geburtstag, der war glaube ich 2006, wurde gefeiert, die große Philosophin Simone de Beauvoir, wurde gefeiert vom L'Observateur, damals noch eine der wichtigsten Leitblätter auch der Intellektuellen in Frankreich, oder? Als die Medien noch etwas quasi Gewicht hatten, oder? Und dieses, die haben ein Sonderheft herausgegeben von Simone de Beauvoir über diese große Philosophin zum 100. Geburtstag 2006. Und das
2008, ich habe gerade nachgedacht.
2008, danke. Aber sehr gut. 2008, aber ich bin nicht so weit daneben. Ja. 2008, und das Bild war von Simone de Beauvoir von hinten und nackt. Das einzige Bild von Simone de Beauvoir als nackte, bildschöne Frau, bildschön, da war sie auch, glaube 40 oder 44 oder so, von ihrem Liebhaber, Algren. Und eben, wie stellst du eine Frau, ich bin damals mit der Macht des richtigen Friseurs durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getingelt, eben, wie stellt man eine Frau dar, 100 Jahre, eine Denkende, eine der größten Philosophinnen, nackt und von hinten. Und das fällt mir einfach auf in den neuen feministischen Büchern oder feministischen Filmen. Da wird so getan, als wäre es eine Ehrung der großen Frauen, aber eigentlich werden diese großen Frauen nackt und von hinten, weil es damals in die Zeit passte oder heutzutage verketscht oder leidend, rauchend, irgendwie so dargestellt.
Also, und wir stellen uns das mal vor. Jubiläum, Jean-Paul Sartre. Oder wir bleiben bei Marcel Reich-Ranitzky.
Nein, den Ranitzky will ich nicht fertig machen. Ich will den Jean-Paul Sartre. So Jean-Paul Sartre, sehr gut, Isabel Roth. Jean-Paul Sartre, nackt und von hinten, ist wirklich ein Ekelzwerg. Also das wäre unterirdisch. Aber das sollten wir jetzt eigentlich tun. Eine gute Idee. Weil ich habe ja schon, ich habe ja mit Jean-Paul Sartre, von dem ich behaupte, also seine Theaterstücke sind genial, aber von dem ich behaupte, als Philosoph, er hat ja nur Heidegger quasi aufs Französische übersetzt und deshalb jetzt die ganze Heidegger-Geschichte übrigens, punkto Hannah Arendt, oder es gibt ein neues Buch in Frankreich, weil die Franzosen, die wollen ja den Heidegger, als den Martin Heidegger als Heiligtum behalten und dann brauchen sie immer Hannah Arendt, um sie als Philosophin oder Ex-Freundin herzuhalten und zu sagen, ja, Heidegger war nicht der Nazi, der er war, oder schließlich hat er ja ein Verhältnis mit einer Jüdin. Egal, es gibt es gibt wieder ein Anti-Hannah Arendt-Buch in dem Sinne, dass Hannah Arendt war ja eigentlich eine Nazi. Also wenn sie gelobt wird, darf ja auch der Heidegger weiter gelobt werden. Das ist typisch Frankreich. Ja. Ça c'est le discours français. Ja.
Ils sont also tous les Français.
Ja, non, nein, das ist einfach in der Philosophie, in der französischen Philosophie, die ja unglaubliche Verbrecher hervorgebracht hat, oder Rousseau, der Schweizer Rousseau, Foucault und so, Derrida. Also ich könnte da wirklich über die bösen Philosophen reden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen alle und schauen die Fotografin und machen ganz viele tolle Bücher und Filme.
Ja, ich bitte darum. Ich habe noch mal einen Gedanken. Also ich hab große Sympathie für deine Klugheit und deinen Mut zur Pointierung, das weißt du. Mhm. Wenn ich jetzt an unser Gespräch denke, diese Situation auf dem Podium, und ich kann so gut mit dir mitfühlen, und ich glaube, viele, die das hören, können das, wie diese Situation ist, wo du etwas Richtiges sagst, aber eben etwas sehr, sehr Kritisches, was auch ein bisschen den Sahnepudding der Hei-Tai-Tai-Stimmung halt ein relativiert und sagt, es gehört aber zu unserer Geschichte. Die Schweiz war ein Apartheidsstaat. Das ist die Definition von Apartheidsstaat, was die Schweiz war vor 71. Und auf dich wird so reagiert, weil du eine Frau bist, weil wir alle anders reagieren, wenn Frauen etwas tun, sagen, was auch immer. Und ich glaube, die Lösung wäre, was total utopisch ist, und ich weiß nicht, wie wir das erreichen, mehr Gelassenheit gegenüber Frauen und auch mehr Gelassenheit gegenüber den immer noch Ausnahmekünstlerinnen, wie jetzt in diesem Fall des Films Ellen Kuras, die einen Film dreht, was allein eine Pionierleistung ist. Und ja, wir verbinden ganz viel, weil endlich gibt es einen Film über Lee Miller und wir haben so viele Hoffnungen. Muss ja nicht Lee Miller sein, kann auch Golda Meir oder die genannten sein. Ne? Wir verbinden damit so viel. Und das kann nur enttäuscht werden. Also was uns fehlt, ist die Gelassenheit, solche Werke genauso anzugucken wie Werke über Männer. Was natürlich nicht geht, weil wir nicht so funktionieren, Bilder machen, Inszenierung nicht so funktioniert und unsere Gesellschaft nicht so funktioniert. Aber wir haben ein riesen Dilemma. Und
absolut,
die Folge
also
dieses Dilemmas ist eine heftigere Kritik gegen Frauen auf Podien, gegen Künstlerinnen, gegen Schauspielerinnen. Mhm. Und damit also sind wir wieder beschäftigt, anstatt dass wir uns hinsetzen und Kunst machen,
genau. Filme machen, prägen. Bücher schreiben, große Unternehmen gründen, Archive, Archive füllen und so weiter.
Die Welt ist voll von Mechanismen, die uns Frauen mit unserem mit gegenseitig beschäftigen.
Und absolut, absolut. Da hast du einen ganz entscheidenden Punkt gebracht, der übrigens auch darin kulminiert, dass also die Fotografin kein Familienfilm wurde. Jetzt, also weil wir gehen gerne zusammen ins Kino oder schauen zusammen Filme, oder? Sondern ich muss dann immer irgendwelche, weil die Männer in der Überzahl sind in meiner Familie und Bekanntschaft, ich muss dann immer Männerfilme gucken, oder? Also,
weil sich die, Männer nicht für Frauen interessieren?
Genau, genau. Und das ist jedes Mal wirklich unterirdisch schockierend.
Weißt du, aber das ist eine super Überleitung für ein Thema, was ich noch ganz schnell
anspreche. Ich will auch noch was bringen, genau, weil ich wollte das als Überleitung zum Thema bringen. Eines Mannes, es interessieren sich Männer sehr wohl für Frauen. Wenn sie natürlich noch im Reproduktionsalter sind, also im es geht um die Heterosexualität, ja, die können wir mal sagen. A und B, das ist das Wichtigste. Wenn sie Töchter haben. Und da wollte ich einfach kurz
Cem Özdemir.
Den hast du auch gebracht. Wolltest du den auch bringen?
Nee, wollte ich nicht, aber ich finde es gut, dass du es machst.
Eben, aber Cem Özdemir, eben der interessiert sich für Frauen, weil er tatsächlich eine Tochter hat. Und er hat in der FAZ, der ist freigeschalten, den werde ich auch verlinken, einen hervorragenden Gastbeitrag geschrieben, dass er die Erfahrungen seiner Tochter nicht mehr ignorieren mag. Und zwar wegen der sexuellen Belästigung von Männern mit Migrationshintergrund erstens, dann ihrer Freundin aufgrund der Hautfarbe im Osten. Und er hat einen extrem guten, differenzierten, aber politisch ganz klaren Artikel darüber geschrieben, dass seine Partei, die Linken und Deutschland insgesamt in der Migrationspolitik totalitäres Versagen hat, dass vor allem die Frauen in diesem Lande missbraucht, bedroht und ihnen ihre demokratischen Rechte nimmt. Und großartig.
Nicht ernst nimmt. Nicht ernst nimmt.
Ja. Ja, und er hat auch den Satz gebracht, den du ja, den wir lange diskutiert haben in der vorletzten Folge. Das darfst du nicht sagen, sagte Cem Özdemir auch. Das wird ihm jetzt vorgeworfen. Es passiert natürlich genau in den sozialen Medien. Die Rechten, die Idioten, die verteilen ihn jetzt und nehmen alle Ambivalenz und die guten Vorschläge, die Cem Özdemir hat, nämlich für eine Migration, aber nicht für eine islamistische Migration, oder? Nehmen sie das leider nicht auf. Aber er hat auch gesagt, er hat sich lange überlegt, ob er diesen Artikel schreiben darf, weil ihm überall gesagt wird, das darfst du nicht sagen, das nützt nur den Rechten. Und er eben dem entgegenhält, ich darf die Erfahrung meiner Tochter nicht ignorieren. Und das finde ich extrem wichtig und ich finde es, deshalb wollte ich das noch bringen.
Ja,
und das hast du ja auch gesagt, das erlebst du ja auch immer in Zirkeln, wenn du über das Grundgesetz berichtet und das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das das Grundgesetz von Deutschland aus den Angeln wirft, wenn du das dann erzählst, dass dann ganz viele Leute kommen und sagen, das darfst du doch nicht sagen, das musst du denn nicht sagen.
Ja. Du, und ich bin da auch schockiert, weil ich gerade in der letzten Woche zwei Gespräche hatte mit tollen Frauen, die ich über alles schätze, die auch die Podcastin seit Jahren hören und auch unsere Gespräche und Berichte und auch Diskussionen, die wir zu dem Kontext hatten, mitbekommen haben und die trotzdem mir sagten, das steht da wirklich drin. Aber das ist ein anderes Thema. Wann spielen Frauen keine Rolle? Frauen spielen immer noch keine Rolle bei Wahlberichterstattung und Wahlberichtsanalysen.
Ja.
Und in den letzten Wochen, also seit dem 1. September, fanden in Ostdeutschland drei Landtagswahlen statt, in Thüringen und Sachsen Anfang September und jetzt am vergangenen Sonntag in Brandenburg. In allen drei Bundesländern hat die AfD erschreckend stark abgeschnitten, erschreckend stark. Man erlaube mir jetzt aber den Fokus auf die Ergebnisse der Ampelregierung, also der Regierungsparteien auf Bundesebene einmal zu lenken, weil ich finde das schon wirklich hochinteressant. Also die sind FDP, Grüne und SPD sind in Sachsen und Thüringen alle drei wirklich abgekackt. Das sieht man in der Veränderung. Wie stand es denn 2021 bei der Bundestagswahl? Da kamen eben SPD, Grüne und FDP insgesamt auf 52%. Wie stand es bei der letzten Landtagswahl in Sachsen und Thüringen? Da waren die Parteien alle drei traditionell auch weniger stark, ne, als jetzt auf Bundesebene, aber jetzt eben wirklich massiv. In Thüringen sind FDP, Grüne, waren beide 2019 gerade bei 5%, das heißt, sie waren Teil des Landtages, und 2024 sind beide rausgewählt worden. Die FDP ist jetzt auf 1% gefallen, das heißt, einfach mal eben
inexistent. Quasi.
Und 80% der Wähler und Wählerinnen sind weg, ne?
Aha.
Und die Grünen haben sich halbiert.
Ja.
Interessant, sehr interessant fand ich Brandenburg. Da hat die SPD, dadurch, dass sie den Ministerpräsidenten, den sehr beliebten Ministerpräsidenten in Brandenburg gestellt hat, Woidke, gewonnen. FDP fiel von 4,1%, die waren also da beim letzten Mal schon
auch
nicht im
Landtag,
auf unter 1%.
Ja.
Nichtsdestotrotz von 4 auf 1 heißt -75%.
Ja.
Das ist immens. Die Grünen lagen bei 10,8%.
Wow.
Und sind jetzt auf 4,1 gefallen.
Boah.
Das ist -62%.
Ja.
Ich will darauf hinweisen, weil ich selbst bei vielen Medien gehört habe, ja, die Grünen, ne, sind abgestürzt, die haben ja 6% verloren. Nein! Es gibt einen Unterschied zwischen Prozentpunkte und Prozent.
Danke.
Die haben 6%-Punkte, über 6%-Punkte, aber 62%.
Mhm.
Und wenn wir jetzt gucken, wie war denn das Wahlverhalten von den Frauen? Stellen wir in Thüringen und Sachsen ganz klar fest, dass die Grünen bei den Frauen mehr verloren haben als bei den Männern.
Mhm.
Bei Brandenburg tatsächlich ist die Statistik hier nicht aussagekräftig. Also die beruht ja nicht auf, ich gebe einen Wahlzettel ab und kreuze da drauf, ich bin weiblich, sondern auf Befragung.
Ja.
Und hier haben wir jetzt tatsächlich den Fall, dass die Daten, die veröffentlicht wurden, nicht zum Ergebnis passen. Also die Grünen kamen auf 4,1% insgesamt. Aber bei der Veröffentlichung, wir haben Männer gewählt, wir haben Frauen gewählt, auf 5% bei Frauen, 4% bei Männern.
Mhm.
Da kommt man aber nicht auf 4,1%.
Nein.
Nichtsdestotrotz, die Grünen vorher bei Frauen über 12% und jetzt gehen wir von den offiziellen Daten aus, 5%, das ist immens. Das ist irre.
Mhm.
Und die
und
Grünen
ich möchte noch daran
haben
erinnern,
das überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nein, ich möchte daran erinnern, dass wir dies schon bei der Europawahl sehr eindrücklich von Isabel Rohner vorgerechnet gekriegt haben, dass die Verluste der Wählerinnenstimmen bei den Grünen und der FDP massiv sind. Auch bei der Europawahl war es dann noch bei der SPD. Also, dass die Frauen über die Wahlen entscheiden. Übrigens in den USA-Wahlen sind die Frauen einfach auch kein Thema, außer irgendwie die Journalisten und Journalistinnen berichten über die US-Wahlen als wären sie die Kolonialisten und berichten über die Wilden. Also so kommt es mir vor, jedenfalls immer, wenn es um Trump geht und seine Wählerinnen. Aber ich werde in den USA, ist es ganz klar, dass die Frauen die Wahl entscheiden werden. Und da hat beispielsweise Donald Trump gegenüber 2016 und bei den Frauen 20% verloren. Und zwar ganz sicher wegen J.D. Vance, wegen seinem Vize, der wirklich unterirdische Bemerkungen an die Adresse von Frauen, eben die Cat Ladies, oder? Ja, ja. Also über die Katzen, die kinderlosen Katzenfrauen sich lustig gemacht haben oder über verheiratete Karrierefrauen, etc., etc. Aber der Punkt hier ist, es ist ganz wichtig, dass du das bringst, dass weder die Hofpolitologen noch die Journalisten auch nur einen Millimeter auf dem Schirm haben, dass tatsächlich die Frauen die Wahlen entscheiden.
Und anders wählen als Männer. Also ich will noch zwei Zahlen nennen bei Brandenburg. Also bei der AfD wissen wir das seit immer, seit 10 Jahren.
Das ist
die wird von Männern gewählt. Ja. Und Brandenburg zeigt das sehr deutlich. Bei den Männern kam die AfD auf 35%, bei den Frauen auf 24%.
Ja,
11 Prozentpunkte
ist
Unterschied.
Immer ein großer, also Gender Gap ist, wird bei 8% angesetzt.
Und an die Reihen der SPD. Männer wählten die SPD in Brandenburg mit 29%, Frauen mit 33%. Den Frauen ist es zu verdanken, dass die SPD die Wahl gewonnen hat. Sie sollte sich das zu Gemüte führen. Und
ja,
aber nicht befremdliche Veranstaltungen durchführen wie gestern. So.
Was war gestern für eine Veranstaltung?
Das kann man in den...
Medien
das kann man
nachlesen.
Mal schön
ja, okay. Also das wollen wir nicht noch, als Thema aufnehmen. Aber ich möchte dir danken und tatsächlich auf unsere Europawahlsendung verweisen, wo wir, also vor allem Isabel Rohner, wirklich ganz in die Groß in die Tiefe gegangen sind, um zu analysieren, was die Ampelregierung gegen die Frauen unternommen hat im sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, das nach wie vor in der Öffentlichkeit einfach ignoriert wird, außer den engagierten Wählerinnen, die nicht nur die Podcastin hören, sondern auch selber ganz klar und feministisch und stark unterwegs sind und sich gegen die sexistischen Enteignungen auf allen Ebenen wehren.
In diesem Sinn, auf das Gute in der Welt, auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.